HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Am Oberlandesgericht Frankfurt wurde nun das Urteil gesprochen im Prozess gegen den Bundeswehroffizier Franco A. Es lautet 5,5 Jahre Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 33-Jährige, der sich vor einigen Jahren als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte, eine schwere staatsgefährdende Straftat geplant hat. Hinzu kommen zahlreiche Verstöße gegen Waffen- und Sprengstoffgesetze. Der Offenbacher Franco A. war im Februar 2017 am Wiener Flughafen festgenommen worden. Reporter Volker Siefert zum Urteil.
Franco A. blieb während der anderthalbstündigen Verkündung des Urteils regungslos sitzen, schaute starr vor sich hin. Der Bundeswehroffizier mit seinen langen, schwarzen, zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren hat sich keine Emotionen anmerken lassen, obwohl das Urteil mit 5,5 Jahren höher ausfiel, als viele Beobachter erwartet haben. Doch die Richter des Oberlandesgerichts Frankfurt sehen es als erwiesen an, dass er aus seiner völkisch-nationalistischen Gesinnung zum politischen Mörder werden wollte. Gerichtssprecherin Gundula Fehns-Böhr.
Der Vorwurf der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat beinhaltet die Feststellung, dass man davon überzeugt ist, er wollte eine Tat begehen, das Ob der Tat. Es muss kein konkreter Tatplan vorliegen. Wann und wie die Tat begangen wird, muss nicht festgestellt werden. Von daher sind es Indizien, die der Senat gewertet hat.
Franco A. hat sich über Jahre Waffen und Munition besorgt, immer wieder mit seinen Anschlagsplänen beschäftigt und in einem Fall schon einen möglichen Tatort ausgekundschaftet. Er wollte der Vorsitzenden einer Antirassismusorganisation in einem Berliner Parkhaus auflauern. Getrieben von der Vorstellung, den Untergang Deutschlands nur noch mit Gewalt aufhalten zu können. Das verhängte Strafmaß von 5,5 Jahren liegt nur wenig unter dem, das die Generalbundesanwaltschaft gefordert hatte. Staatsanwältin Karin Weingast.
Ich bin daher mit dem Urteil durchaus zufrieden und sehe es als wichtigen Erfolg in der Bekämpfung des Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in der Bundesrepublik Deutschland an.
Die Strafverteidiger von Franco A. halten das Urteil für überhöht. Sie hatten für den Vorwurf des geplanten Terroranschlags Freispruch gefordert, weil ihrem Mandanten kein konkreter Tatplan nachzuweisen war. Verteidiger Johannes Hock rückte die Entscheidung des Frankfurter Oberlandesgerichts in die Nähe eines Gesinnungsurteils.
Wir sind hier sehr stark im Bereich dazu zu neigen, dass wir diese rassistischen und völkischen und rechtsextremistischen Gedanken nicht wollen. Das will hier keiner. Aber wir müssen aufpassen, dass wir dann nicht die Anforderungen an die Strafbarkeit etwas aus dem Auge verlieren und die Anforderung zu weit nach unten schrauben.
Franco A.'s Strafverteidiger haben unmittelbar nach dem Urteil angekündigt, in Revision zu gehen. Dann liegt die Entscheidung beim Bundesgerichtshof.
Urteilsverkündung am Oberlandesgericht Frankfurt. Franco A. wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 5,5 Jahren verurteilt. Volker Siefert hat uns informiert. Am Donnerstagabend war es dann soweit. Die Stadtverordneten in Frankfurt haben ihren eigenen Oberbürgermeister abgewählt. Feldmann selbst äußerte sich bisher nur schriftlich. Er reagiere mit Bedauern und Sorge darauf, dass die Stadtverordneten es nun auf ein teures und unnötiges Abwahlverfahren ankommen lassen würden. Schließlich habe er ja angeboten, sich im Januar 2023 abwählen zu lassen. Reporterin Hanna Immich mit Reaktionen von den Parteien der Römerkoalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt.
Offenbar können viele das Verhalten von Oberbürgermeister Peter Feldmann schon lange nicht mehr nachvollziehen. Niemand war also wirklich überrascht über seine schriftliche Erklärung nach der Abwahl gestern Abend. Man habe bis zum Schluss immer wieder hinter den Kulissen gesprochen, in den letzten Wochen Termine verlegt, kurzfristig Treffen möglich gemacht, beschreibt Jankin Pürsün, der Kreisfraktionsvorsitzende der FDP, die Situation aus seiner Sicht. Um eine Lösung zu finden, die für alle akzeptabel ist, und wurde immer wieder enttäuscht.
Also leider ist es so, wir haben vertrauensvoll miteinander gesprochen, aber das, was er dann öffentlich erklärt, entspricht nicht dem, was vorher von ihm gesagt wurde. Und das sagt nicht eine Person, das sagen alle 4, 8, 12 Personen, alle, die mit ihm gesprochen haben. Und das ist dann keine gute Basis.
Feldmanns Statement passe in dieses Bild. Darin schreibt er unter anderem, dass er es mit Bedauern und Sorge sehe, dass die Stadtverordneten nun ein teures Abwahlverfahren einleiten würden. Das sei unnötig, denn
ich hatte den Fraktionen einen freiwilligen Rückzug Ende Januar angeboten. Sie nehmen für eine um wenige Wochen kürzere Amtszeit eine monatelange Lähmung der Kommunalpolitik in Kauf.
Martin Huber von der jungen Europapartei Volt ärgert, dass der OB jetzt den Stadtverordneten die Verantwortung zuschiebe für einen möglichen Bürgerentscheid.
Peter Feldmann verkennt Ursache und Wirkung vollkommen. Aus meiner Sicht inszeniert er sich jetzt als ein Opfer einer politischen Kampagne, aber das liegt ja an ihm. Also da ist ja er der Souverän. Er könnte jetzt sagen, okay, ich erspare euch das allem im Sinne der Stadtpolitik, aber das macht er ja nicht. Wir machen das ja eben nicht einfach so, sondern aufgrund der Dinge, die in den letzten Monaten passiert waren, und das waren viele, und irgendwann ist dann auch mal Schluss.
Auch Tina Zapf-Rodriguez von den Grünen hat das Vertrauen in den Oberbürgermeister verloren. Sie beschreibt, warum man sich nicht auf den von Feldmann vorgeschlagenen Termin für eine Abwahl Ende Januar 2023 einlassen wolle.
Wie sollen wir einem Oberbürgermeister vertrauen, der Haken schlägt, immer wieder von neuen Optionen spricht, andere Optionen plötzlich wieder fallen lässt ohne Erklärung?
Und Feldmanns eigene Partei, die SPD? Die tut sich am schwersten mit der Abwahl. Ursula Busch ist Fraktionsvorsitzende der SPD und kennt Peter Feldmann seit Jahren, hat viel mit ihm zusammengearbeitet. Doch auch sie sieht keine andere Option mehr. Zu viel sei passiert, zu oft habe er das eine gesagt und das andere getan.
Ich glaube aber, wenn jemand sich angegriffen fühlt und sich dann so einbunkert, so in die Ecke geht und sozusagen in die Verteidigungsstellung eingräbt, dann ist er vielleicht auch irgendwann nicht mehr offen dafür, auch auf Menschen zu hören, die es gut mit ihm meinen, selbst wenn er sie lange kennt und wenn er viel mit ihnen zusammengearbeitet hat. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Sie hofft nun, wie alle anderen in der Römerkoalition, dass Peter Feldmann die Abwahl doch noch innerhalb einer Woche annimmt, damit sie sich in der Frankfurter Stadtpolitik endlich wieder den drängenden, wichtigeren politischen Themen wie Klimapolitik oder Wohnungsnot zuwenden könnten, denn die gäbe es genügend.
Über die Reaktionen der Frankfurter Koalitionsparteien nach der Abwahl von Oberbürgermeister Feldmann hat Reporterin Hanna Immich berichtet. Hessen soll sicherer werden. Tja, wie soll das gehen? Zum Beispiel mit mehr Videoüberwachung. Das will jedenfalls die schwarz-grüne Landesregierung und das will auch Peter Beuth. Der hessische Innenminister hat dazu ein Sicherheitspaket in der Hinterhand, das viele Bausteine enthalten soll. Dazu wurde jetzt im Innenausschuss beraten, aber es gab auch viel Kritik. Aus Wiesbaden berichtet Andreas Meyer-Feist.
Vor der Sommerpause ein hartes Tauziehen im Innenausschuss. Peter Beuth ganz vorne als konzentrierter Zuhörer. Für den Innenminister geht es darum, was aus dem sogenannten Sicherheitspaket wird. Ob es gut oder schlecht gemacht ist, wird hier bewertet, auch von Experten von außen. Kriminelle sollen es schwerer haben, unerkannt zu bleiben. Gesetze sollen dafür angepasst werden. Es geht um mehr Rechte für die Polizei, um mehr Möglichkeiten für den Verfassungsschutz. Für Innenminister Beuth unerlässlich für eine sichere Zukunft.
Zunächst mal ist Hessen ein sicheres Land und wir müssen dafür Sorge tragen, dass das auch in Zukunft der Fall ist. Dafür müssen wir an unterschiedlichen Stellen die Sicherheitsbehörden auch entsprechend unterstützen.
Der Weg dorthin? Höchst umstritten. Im Konvolut der Sicherheitsgesetze sticht ein Plan hervor. Mehr Orte als bisher sollen videoüberwacht werden. Die Pläne stoßen auf Widerstand im Innenausschuss. SPD, FDP und Linke warnen vor einem Angriff auf die Grundrechte. Höchstrichterliche Vorgaben habe die Koalition nicht berücksichtigt. Nicht alles, was geplant sei, sei auch erlaubt. Der FDP-Innenpolitiker Stefan Müller verweist auf ein neues Urteil des Bundesverfassungsgerichtes dazu, wann und wo und wie gefilmt werden dürfe.
Und ich kann nicht verstehen, wie man einen Gesetzentwurf einbringt, wo man von Anfang an eben sehen muss, das geht so nicht und das wird uns um die Ohren fliegen. Man kann nicht mit dem Kopf durch die Wand, wenn die Wand dicker ist als der Kopf. Und genau das hat Peter Beuth und Schwarz-Grün hier wieder versucht.
Geht es nach der Landesregierung, dann darf die Polizei in Zukunft an vielen Stellen Kameras installieren, auch dort, wo alles sicher erscheint. Auch scheinbar sichere Orte sollen überwacht werden dürfen, um zu verhindern, dass sie zu unsicheren werden. SPD, FDP und Linke sprechen von unverhältnismäßigen Mitteln. Es dürfe nicht sein, dass die Polizei noch mehr Orte per Video kontrolliert, ohne besondere Begründung, wie die Opposition betont. Die Rede ist von Einkaufszentren, Sportanlagen und Packstationen. Auch bestimmte Ecken an Bahnhöfen und am Flughafen soll die Polizei stärker ins Visier nehmen. Innenminister Peter Beuth warnt seine Kritiker in dieser Frage vor Überheblichkeit. Es gehe um den Wunsch vieler Menschen, sich sicher zu fühlen.
Die Überwachung ist auch am Ende nur ein Instrument. Aber es ist ein Instrument, wo sich Täter dadurch, dass sie wissen, dass sie beobachtet werden, halt eben so unwohl fühlen, dass sie von ihrer Tat ablassen. Und das ist ja ein Gewinn für die Bürgerinnen und Bürger. Und natürlich ist das immer ein Abwägungsprozess, der dort durchzuführen ist, auch im Gesetz.
Der dürfte wohl jetzt in der parlamentarischen Sommerpause Fahrt aufnehmen. Unabhängige Rechtsexperten, aber auch hessische Datenschützer kritisieren Teile des Sicherheitspaketes ebenfalls als verfassungsrechtlich problematisch. Vor allem, wenn ohne konkreten Anlass Kameras aufgestellt werden sollen. Peter Beuth und die schwarz-grüne Koalition wollen an ihren Plänen jedoch grundsätzlich festhalten. Der Entwurf sei auch mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht geprüft worden, entgegnet Beuth den geladenen Rechtsexperten. Er hält ihn, anders als einige Sachverständige im Ausschuss, nach wie vor für tragfähig. Wann das Sicherheitspaket endgültig verabschiedet werden kann, ist noch nicht klar. Davor steht noch eine schwierige Abwägung zwischen Bürgerrechten und Sicherheitsinteressen.
Gibt es bald mehr Videoüberwachung in Hessen für mehr Sicherheit? Das ist die Frage und darüber wurde beraten im Innenausschuss zum Sicherheitspaket der Landesregierung. Berichtet hat Andreas Meyer-Feist aus Wiesbaden. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Mit der Fragestellung, geht uns bald das Erdgas aus? Müssen wir im Winter frieren? Werden die Strompreise weiter nach oben schnellen? Tja, Sorgen, die einige hessische Ortschaften und Stadtteile nicht haben, denn sie versorgen sich selbst mit Nahwärme aus Biomasse und Strom aus Solaranlagen. Reporterin Ursula Meyer stellt zwei von ihnen vor.
Um Wärme zu erzeugen, werden in Ortenberg im Wetteraukreis statt Öl und Gas Holzabfälle verfeuert, genauer gesagt im Stadtteil Bergheim. Die sogenannten Holzhackschnitzel landen dafür in einem Kessel in einer unscheinbaren grauen Lagerhalle. Betrieben wird dieses Kraftwerk von einer Genossenschaft. Der Aufsichtsratsvorsitzende Helmut Langlitz.
Mit Leitung quer durch den ganzen Ort versorgen wir die angeschlossenen 120 Häuser mit warmem Wasser oder mit Heißwasser für Heizung und für das Duschen und für Spülen.
Vor über 10 Jahren haben die Einwohner des Stadtteils die Genossenschaft gegründet und das Kraftwerk gebaut. Betrieben wird es mit Solarstrom. Damit ist Bergheim weitgehend energieautark, zumindest was die Wärme angeht. Pro Kilowattstunde werden knapp 10 Cent fällig, das sei billiger als mit Öl oder Gas zu heizen und für viele gerade jetzt attraktiv, sagt Helmut Langlitz.
Und durch die aktuelle Energiekrise haben sich jetzt wieder weitere 15 Leute angemeldet, die also jetzt auch ganz dringend noch mit ans Netz wollen.
Ortswechsel. Oberrosfe im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist ein kleines Dorf mit etwa 800 Einwohnern. Und es ist ebenfalls Vorreiter in Sachen Holzhackschnitzel und Photovoltaik. In Oberrosfe wurde die Energiegenossenschaft schon vor 14 Jahren gegründet. Der stellvertretende Vorsitzende Friedhelm Koch erzählt.
Man muss die Leute hinter sich bringen im Dorf, dass sie mitmachen. Man muss die Politik hinter sich bringen, dass sie einen unterstützt.
Und so entstand auch hier am Ende ein Holzheizkraftwerk, an das mittlerweile die überwiegende Mehrheit der Einwohner angeschlossen ist. Zum Beispiel Michael Brauer. Als Heizungsbauer selbst vom Fach, dass er seine alte Ölheizung damals dafür entsorgt hat, war genau richtig, meint er heute.
Das Schöne ist bei der Anlage in der Genossenschaft, wir diktieren die Preise, wie wir sie verkaufen können. Wir sind da nicht gebunden, dem Herrn Putin irgendwelche Energien abzukaufen.
Oberrosfe gehört zur Stadt Wetter. Der Bürgermeister Kai-Uwe Spanker erzählt, dass es hier noch weitere Projekte dieser Art gibt.
Die Erfahrung und nicht nur im Wetter hat gezeigt, dass sich solche Nahwärmeprojekte besser in kleineren Ortschaften umsetzen lassen, in denen sich die Menschen kennen.
Denn dadurch entstehe viel Vertrauen und Wertschätzung füreinander. Das gehe so weit, dass sich die Mitglieder der Genossenschaft ehrenamtlich um die Heizkraftwerke kümmern.
Autark durch die Energiekrise. Reporterin Ursula Meyer hat uns 2 Ortschaften in Hessen vorgestellt, die sich ganz oder zum Teil selbst mit Wärme und Strom versorgen. Und mit diesem Thema sind wir auch am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch ständig aktualisiert auf hessenschau.de.